Ich merke, dass es im Fußball oder im Frauenfußball eine Entwicklung ist, die sich immer mehr häuft oder vielleicht auch immer mehr dem Männerfußball anpasst. Gerade auch in der englischen Liga war es im letzten Jahr extrem, wie viele Trainerentlassungen es da gab. Der Amateurfußball ist die Basis, der ist sehr, sehr wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen einfach, dass wir auch da Frauen brauchen. Wie finden wir Lösungen, dass es vielleicht nicht mehr zu so vielen Spielausfällen kommt? Welche Anpassungen sind da im Rahmen Terminkalender möglich?
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Powered bei Knabe Cola und Fuchs.
Hallo? Kennt ihr mich noch? Kennt ihr diese Stimme noch? Es gibt mich noch. Ich bin zurück.
Und ich freue mich so darüber. Miriam Sinnow ist zurück.
Wie schön. Ja, hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Hier ist Miriam Sinnow. So ist es. Nina Potzel sitzt mir gegenüber. Zumindest virtuell.
Hallo auch von mir. Ach, ich bin wirklich ganz beseelt. Ich muss dir wirklich sagen, Miriam, erstmal herzlich willkommen hier zurück in unserem kleinen Universum. Und ich muss wirklich sagen, ich bin also sowieso froh, dass du wieder zurück bist und dich zu sehen. Aber es ist wirklich auch einfach ultra ätzend, so alleine gegen so eine Wand zu reden. Und da freue ich mich sehr, dass wir das jetzt wieder gemeinsam machen können und unsere Begeisterung teilen können.
Ja, so ist es. Ich kann es mir gut vorstellen, auch wenn du ja zumindest, in Anführungsstrichen zumindest, weil das ja richtig geil war, sehr viele gute GesprächspartnerInnen hattest.
Oh, ja.
Die haben es dir zumindest, glaube ich, etwas leichter gemacht. Aber da sind wir quasi schon beim Thema. Schön, dass ihr erstmal dabei seid hier bei Frauenfußball-Podcast. Wir sind zusammen wieder zurück. Unsere Top-Themen natürlich unter anderem der 18. Spieltag der Bundesliga. Übrigens der erste komplette, also mal ohne Nachholspiel oder sonst irgendwas. Das lief das Wochenende, das nehmen wir mal vorweg, schon mal richtig gut. Und gefühlt gab es dann das jetzt, was sich die Fans irgendwie in den Stadien am Wochenende auch gewünscht haben, wenn man sich die ganzen Plakate durchgelesen hat. Bloß kein Montagsspiel. Ja, es ist jetzt keine generelle Entscheidung gewesen, aber das Spiel der Bayern bei Bremen musste eben kurzfristig aufgrund des Wetters bzw. des ganzen Schnees abgesagt werden. Werder spricht von der Unbespielbarkeit des Platzes im Weserstadion. Und dann wurde die Partie 41 Minuten vor Anpfiff abgesagt. Das ist richtig bitter, oder Nina?
Das ist völlig, völlig krass. Also ich könnte jetzt schon loslegen, direkt irgendwie drüber zu sprechen. Wir hatten das ja auch schon immer mal wieder. Aber 41 Minuten ist ganz schön doll knapp. Aber da sprechen wir nachher bestimmt nochmal drüber.
Auf jeden Fall. Also thementechnisch auf jeden Fall genug Inhalt für so eine Folge. Aber dann hatte Nina auch noch eine richtig sympathische Interviewpartnerin.
Das auf jeden Fall. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue geflasht, wie toll alle Beteiligten in diesem Fußballzirkus oder die meisten zumindest sind. Mhm. Und das war auch in dieser Woche wieder so. Allerdings gibt es einen wichtigen Hinweis, denn wir hatten es gerade schon kurz. Am Wochenende ist viel passiert und auch bei dem Verein, den es jetzt betrifft. Also wichtiger Hinweis, wir haben vor diesem Wochenende aufgenommen, deswegen nicht auf den Spieltag zurückgeschaut.
Alles klar. Also genießt dieses Interview mit Eva-Maria Wirschinger.
Vom Feld ans Mikro.
Heute gibt's ganz viel zu beglückwünschen. Erstens zum noch recht neuen Job der ersten Cheftrainerinnenposition. Zweitens zur gerade recht frisch erhaltenen DFB-Pro-Lizenz. Sie hat auch schon auf internationalem Parkett Erfahrung gesammelt als Co-Trainerin beim VfL Wolfsburg nämlich. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Eva-Maria Wirschinger.
Hallo Nina und vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, unbedingt sehr gerne. Dankeschön, dass du deine Pro-Lizenz quasi mit uns hier feierst. Das ist ganz toll.
Ja, danke.
Bevor wir loslegen, für alle, die sich vielleicht fragen, ja, der Name wird Wirschinger ausgesprochen. Also wissen wir jetzt alle Bescheid, ist notiert. Weiter geht's. DFB-Pro-Lizenz, was genau bedeutet das? Du darfst jetzt was genau und weißt jetzt was genau, was du vorher nicht durftest und wusstest?
Ja, also ich darf jetzt praktisch Cheftrainerin sein, so rum. Es ist die höchste Lizenzstufe, von daher darf man damit quasi alles machen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen salopp gesagt. Was ich vorher nicht wusste, ich glaube, es ist einfach ja vor allem so ein Teil der Entwicklung. Also ich habe in dem Jahr vor allem viel Klarheit darüber gewonnen. Ich glaube, ich hatte schon sehr viele Dinge in mir und das Jahr hat mir einfach ja sehr viel Klarheit darüber gegeben, wie ich Fußball spielen lassen möchte, wie ich auch zusammenarbeiten möchte, wie ja, so eine Kultur aussehen soll. Und ja, deswegen sitze ich jetzt hier.
Wie willst du denn Fußball spielen lassen?
Ja, ich hatte es den Mädels hier am ersten Tag vorgestellt. Mir ist es wichtig, dass wir leidenschaftlich und begeisternd sind. Also leidenschaftlich bin ich selber, begeistern dann vor allem auch Zuschauer mitzunehmen, Familie, Freunde mitzunehmen. Wir wollen intensiv und aggressiven Fußball spielen, worin auch für mich aktiv steckt. Also wir wollen nicht irgendwie passiv und warten, was der Gegner macht, sondern wir wollen aktiv handeln. Und wir wollen mutig und konsequent spielen. Das bedeutet für mich einfach keine Angst vor Fehlern zu haben, sondern auch eben Risiko zu suchen. Wenn man Spiele gewinnen will, gehört das eben auch dazu. Aber auch dann Konsequenz, also bis zum Ende, bis zum Tor, bis wir unser Tor eben auch verteidigt haben.
Und das ist eben durch diesen Lehrgang nochmal mehr gestärkt worden in Gesprächen oder weil du bei anderen zugeschaut hast. Da gehören ja auch viele Hospitationen dazu, ne?
Ja, total. Ich glaube, ich habe ganz viel in den letzten Jahren in mir aufgesammelt oder aufgesaugt, sag ich mal. Und dann ist es natürlich so, als Co-Trainerin, wir hatten in der Vergangenheit auch in Wolfsburg natürlich immer eine gemeinsame Idee, aber am Ende des Tages entscheidet natürlich der Chef und dann muss man sich in gewisser Hinsicht anpassen oder die Dinge einfach mitgehen. Und ja, das Jahr hat mir einfach durch viele Gespräche, durch viele Impulse da sehr viel Sicherheit darin gegeben, wie ich die Dinge eigentlich haben möchte und eben dann auch darin eine Klarheit gewonnen.
Gab es da Momente, wo du dir dann in Wolfsburg eben gedacht hast, so, okay, das hätte ich wahrscheinlich anders gemacht? Ist dann daraus irgendwie auch so der Wunsch gekommen, hey, vielleicht ist jetzt der Schritt der richtige, eben selber Cheftrainerin zu werden?
Ja, gut, also wie gesagt, es ist ja immer so, als Co-Trainerin versucht man, oder ich habe das Co-Trainer-Dasein immer so verstanden, die beste Co-Trainerin für den Chef zu sein, was einerseits eben bedeutet, was braucht der Chef in den jeweiligen Momenten, aber eben auch trotzdem meine Qualitäten dahingehend einzubringen und ihm zu helfen, alle Perspektiven vielleicht zu sehen und daraus die beste Entscheidung, sag ich mal, zu treffen. Von daher, ich glaube, so ein Moment, den ich jetzt vielleicht rückblickend, der dann mitentscheidend war, auch in der Entscheidung hierher, war sicherlich so, dass ich im Laufe der Gespräche einfach so ein Bauchgefühl hatte, okay, ich bin jetzt ready, sag ich mal. Also ich möchte das jetzt auch machen und das ist ein Schritt, der Verein, das ist einfach eine gute Passung auch zu mir. Und darin dann eben auch eine Überzeugung darin gewonnen habe. Und tatsächlich gab es da im vergangenen Jahr auch ein Gespräch, wo ein Trainerkollege diesen Schritt auch gegangen ist und genau das beschrieben hatte. Und ich glaube dann in dem Moment, als ich dieses Gefühl hatte in dem Prozess, man weiß es nicht, bis der Moment da ist, aber dann hatte ich für mich die Überzeugung, dass ich das einfach sehr gerne machen möchte hier.
Und wann ging das los mit den Gesprächen mit Hoffenheim? War das relativ kurzfristig wahrscheinlich, ne?
Ja, sehr kurzfristig. Ja, es waren dann aufregende Wochen tatsächlich. Also weil natürlich, wir waren mit dem VfL im Jahresendspurt, auch natürlich im Champions-League-Format, wo es ja schon auch noch um Platzierung ging und allem. Und mir war es eben wichtig, auch Endspurt der Pro-Lizenz tatsächlich, beziehungsweise dann ja auch so das Ende der Pro-Lizenz. Und mir war aber wichtig, mich voll auf die Aufgabe beim VfL zu konzentrieren und dabei trotzdem aber auch für mich eine Klarheit zu bekommen, okay, möchte ich das hier machen oder nicht? Habe ich die Überzeugung darin? Und das habe ich ja gerade schon gesagt. Das habe ich im Laufe der Gespräche entwickelt, hatte da auch Ralf Kellermann und Stefan Lech auch schnell mit ins Boot geholt, um da einfach auch transparent zu sein. Und ja, so kam es dann zu der Entscheidung. Alles sehr, sehr kurzfristig.
Ja, warst du auch selber überrascht davon, dass die TSG den Vorgänger entlassen hat?
Ja, dazu kann ich gar nicht so viel tatsächlich sagen. Ich merke, dass es im Fußball oder im Frauenfußball eine Entwicklung ist, die jetzt ja sich immer mehr häuft oder vielleicht auch immer mehr dem Männerfußball anpasst. Gerade auch in der englischen Liga war es im letzten Jahr extrem, wie viele Trainerentlassungen es da gab. Von daher ist es auch eine Entwicklung, die sich jetzt einfach im Frauenfußball so vollzieht, sage ich mal.
Macht dir das Sorgen?
Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich damit jetzt gar nicht zu sehr befasst, sondern sich mehr im Hier und Jetzt bewegt, auf die Dinge konzentriert, die ich beeinflussen kann. Und das ist die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, mit dem Verein. Und das macht mir unfassbar viel Spaß, den Prozess zu moderieren. Dazu gehören gute Tage, gute Wochen. Dazu werden auch, da gebe ich mich keine Illusionen, auch Tage kommen, die vielleicht mal schwieriger sind, wo wir auch irgendwie ja einen kleinen Widerstand überwinden müssen, aber genau das macht's ja aus, dass man als Team dann auch durch Höhen und Tiefen geht und dass man sich weiterentwickelt, dass man vorankommt, dass man sich gegenseitig besser macht und dass man dabei aber immer als Team unterwegs ist.
Du hast deine erste Lizenz tatsächlich ja schon mit 15 Jahren gemacht, ne? Wie kommt man mit 15 dazu, sich zu denken, ja, Trainerin, mach ich?
Ja, so war es tatsächlich nicht ganz. Okay. Ich habe ja selber Fußball gespielt, war damals auch schon in Auswahlmannschaften und trotzdem habe ich mir das irgendwie immer behalten, einmal in der Woche in der Schul-AG mit Jungs einfach frei von irgendwie Training, Wettbewerb oder sonst was zu kicken. Und dann kam mein Lehrer auf mich zu irgendwann und meinte, hey, hast du nicht Lust, eine Gruppe auch für Mädels anzubieten, weil jetzt vielleicht nicht alle wie ich im Verein spielen und dann direkt mit Jungs spielen wollen, aber ja, vielleicht Lust hätten, das in der Schule mal auszuprobieren. Und so kam das tatsächlich, dass ich dann meine erste Lizenzstufe absolviert habe. Und es war dann, wie gesagt, ich habe damals ja auch selber Unnatio noch gespielt. Da war nicht so viel Zeit, dass man jetzt hätte sagen können, abends, man trainiert eine Vereinsmannschaft. Aber es war vielmehr so Schule. Dann kann ich mich erinnern, war immer sonntags noch das Auswahltraining. Ich war schon bei den Älteren, bin dann noch länger da geblieben und habe die Jüngeren quasi mitbetreut. Und so habe ich da meine ersten Erfahrungen, sage ich mal, gesammelt. Das Ganze dann auch fortgeführt, als ich in Freiburg gespielt habe, war es dann mehr so, dass ich im Rahmen von einem Integrationsprojekt auch Schul-AGs angeboten habe, da Spielerinnen oder Mädels, sage ich mal, Flüchtlingskinder in ein Vereinstraining begleitet habe, was eine ganz andere Erfahrung war, weil die natürlich ganz andere Prägungen hatten, das erste Mal überhaupt irgendwie in Fußball. Für die war das eine tolle Erfahrung, so beim Training das Tor auf den Platz zu tragen, weil die das halt noch nie erlebt haben. So. Und das war für mich unfassbar ja, beeindruckend, weil es mir auch nochmal auf viele Dinge eine andere Perspektive gegeben hat. Ich bin anders aufgewachsen. Ich hatte das Glück, als kleines Kind ja sonntags mit Papa, mit Opa, mit der Family auf dem Sportplatz zu sein und dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und da sieht man eben das Ganze auch nochmal durch eine andere Brille und weiß das auch nochmal viel mehr wertzuschätzen. Ich glaube, das ist eine Perspektive, die ich mir auch jetzt immer behalten habe, einfach die Dinge auch im Alltag wertzuschätzen, zu wissen, was man hat und auch wenn es vielleicht mal einen Tag gibt, wo nicht so gut ist oder wo einen vielleicht mal Dinge ärgert, das Ganze auch immer wieder einzuordnen.
Total cool, dass ihr das angeboten habt. Das ist ja echt eine richtig tolle Sache. Dein Tag war dann ja, oder deine Woche war ja komplett voll mit Fußball einfach nur, ne? Trägt sich das auch bis heute weiter oder hast du auch so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, jetzt ist hier mal Ende, jetzt ist mal Eva ohne Fußball gerade?
Ja, du sagst es. Also ich glaube, das hat mein ganzes Leben schon gekennzeichnet, so diese Leidenschaft für den Fußball, verschiedene Rollen irgendwie auch erlebt zu haben, auch als ich dann Spielertrainerin war, habe ich 40 Stunden noch im Verband gearbeitet, habe trotzdem noch Frühtraining für die Mädels, für die Jüngeren gemacht. Und heute ist es jetzt tatsächlich, habe ich das große Glück, dass es mein Beruf ist. Es ist meine Leidenschaft, aber es ist mein Beruf. Und darin ist mir trotzdem auch wichtig, immer wieder auch Pausen zu haben. Also ich bin nicht nur die Fußballtrainerin, ich bin vor allem Mensch. Ich bin ein Familienmensch, ich habe ganz tolle Freunde, die jetzt wieder räumlich ein bisschen näher sind. Davor war es mit Wolfsburg ein bisschen eine größere Distanz. Aber ja, so einen freien Tag, den nehme ich mir dann schon hin und wieder auch, um eben einen freien Kopf zu bekommen. Ich koche gerne, ich treffe gerne Freunde. Ich lese gerne auch ein gutes Buch, gehe gerne spazieren, wandern, bin in der Natur unterwegs, in der Sommerpause gerne auch mal auf Reisen unterwegs, um einfach mal andere Dinge zu sehen. Ich glaube, das ist aber auch wichtig, genau diese Abwechslung zu haben, da den Kopf frei zu bekommen, sich auch nicht nur über Fußball zu definieren. Und dann kann man, wenn es dann wieder am nächsten Tag losgeht mit Training, mit Besprechungen, mit Gesprächen, hat man auch wieder den Akku selber voll. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wenn du andere begeistern möchtest, und das hatte ich ja vorhin gesagt, auch in unserem Fußball, dann musst du selber Energie ausstrahlen, du musst selber leidenschaftlich sein, du musst ja auch vorangehen, weil die Spielerinnen, auch vielleicht das Trainerteam, orientieren sich ja auch an einem.
Das ist ein ganz guter Punkt anzuknüpfen, weil Thema Persönlichkeit ist ja auch eine Frage in so einer Verantwortungsrolle, wo du wirklich ja viel Verantwortung trägst. Wie sehr kannst du da du selber sein und viel von dir durchscheinen lassen, wenn du ja eigentlich gleichzeitig dich so ein bisschen kontrollieren musst, um eben diese Führungspersönlichkeit zu sein?
Ja, tatsächlich waren das schon auch Fragen, die ich mir jetzt so über Weihnachten gestellt habe, weil ich ja jetzt auch sehr junge Cheftrainerin bin. Auch vielleicht von außen so ein bisschen das Thema, ja, fehlende Erfahrung jetzt. Also natürlich 4,5 Jahre Co-Trainerin in Wolfsburg. Aber ich muss sagen, tatsächlich von Tag 1 an hat sich's für mich einfach sehr natürlich angefühlt. Ich habe hier wirklich ein tolles Umfeld, wo ich mich wohlfühle, wo ich selbst sein kann. Und das ist auch, wenn wir von Klarheit sprechen, auch so die Basis, die ich im letzten Jahr gefunden habe, dass es für mich darum geht, natürlich wollen wir am Ende des Tages ein High-Performance-Umfeld schaffen, aber das ist nur für möglich, wenn sich die Menschen wohlfühlen, wenn sie nicht nur als Spielerin oder in ihrer Funktion gesehen werden, sondern vor allem als Mensch. Und du hast gesagt, Persönlichkeit, also ich bin eine Persönlichkeit, ich mache die Dinge auf meine Art und Weise. Ich will mich auch gar nicht verstellen, weil das wäre dann nicht mehr ich. Das wäre dann, glaube ich, nicht auch für die Spielerinnen nicht begeisternd, nicht mitreißend, sage ich mal. Mir ist wichtig, einen klaren Rahmen vorzugeben, sei es in unserer fußballerischen Idee, sei es im Miteinander, im Umgang mit den Spielerinnen, aber eben auch Freiheiten zu geben, sodass jeder sich einbringen kann als Typ wieder, aber auch natürlich mit all den Qualitäten auf und neben dem Platz. Und ja, eben, dass sich Spielerinnen wohlfühlen, weil am Ende des Tages bin ich überzeugt, dann können sie auch die beste Leistung eben bringen.
Ergibt auf jeden Fall Sinn, ja. Wenn die 15-jährige Eva jetzt die 31-jährige anschauen würde, würde sie sagen, top gemacht, das war der Weg, den du gehen wolltest? Oder was würde sie sagen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich damals den Weg so gehen wollte. Ich glaube, es war schon immer so, dass ich einfach jemand war, der immer Herausforderungen angenommen hat, der immer versucht hat zu schauen, okay, wie weit geht's, was ist möglich, sage ich mal, und das sich dann so ergeben hat. Ich glaube, Ziele sind grundsätzlich wichtig, aber sicherlich darin auch eine Anpassungsfähigkeit, und ich habe einfach auch den festen Glauben darin, dass selbst Herausforderungen, Niederlagen oder auch persönliche Rückschläge eben dazu da sind, dass man daraus wachsen kann, und dann ändert sich der Weg vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass es mein Weg bleibt, dass, wie du vorhin gesagt hast, dass man selbst bleibt, ja.
Zweite Bundesliga hast du ja auch noch gespielt und so, da war ja ganz, ganz viel drin, wo mögliche Türen offen waren. Du hast dich eben für den Trainerinnenweg entschieden, und da ist ja auch immer so die Frage bei den Lehrgängen, man sieht es auf den Bildern dann, wenn ihr ausgezeichnet werdet, da sind sehr, sehr wenige Frauen dabei. Wir hatten auch schon mal mit Fritzi Kromp gesprochen hier im Podcast, die hat eben das auch unterstrichen. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, gute Frage. Also du hast es ja vorhin schon erwähnt, ich habe sehr früh schon den Weg in diese Trainerschiene, sage ich mal, gefunden. Ich muss sagen, ich hatte auf allen Lizenzstufen immer das Glück, dass Frauen auch im Lehrgang waren. Trotzdem muss ich auch zugeben, ich hätte damals für mich persönlich, das kann für andere anders sein, ich hätte keinen reinen Frauenlehrgang belegen wollen, weil ich schon immer fand einfach, dass die Perspektive Mann, Frau eine andere ist, eine bereichernde ist, dass auch jung, alt einfach unterschiedliche Erfahrungen, sei es Erwachsene, sei es Kinder, sei es Jugendliche, sei es auf professionellerem Niveau, sei es auf Amateurniveau, dass es einfach alles sehr bereichernde Erfahrungen sind, und deswegen hat das für mich auch schon immer das ausgemacht, die Vielfalt in dem Kurs. Jetzt hast du was gesagt, natürlich, das ist mein Weg, so sind aber auch nicht alle, sage ich mal. Und da muss man einfach, glaube ich, verschiedene Formate finden, um dann auch mehr Frauen anzusprechen. Die Frage ist ja, wie gesagt, bei mir war es damals der Lehrer, der mir den Zugang verschafft hat, wie sprechen wir Frauen an? Als ich in Auswahltrainerin war, war es mir damals zum Beispiel aufgrund meines Weges auch wichtig, dass wir schon in der gleichen Altersstufe Spielerinnen ansprechen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, Profifußballerin zu werden, ist deutlich höher als im männlichen Bereich, und trotzdem ist es auch jetzt so, dass eben es nicht alle bis nach oben schaffen, aber ich glaube, das Wichtige ist schon sehr früh, also schon im Jugendalter, die Spielerinnen dann auch im Fußball zu halten, und da sage ich mal, geht's nicht nur um Spielerin sein oder Trainerin sein, es gibt ganz viele andere Funktionen, auch nicht alles im professionellen Bereich, weil ich glaube, auch der Amateurfußball ist die Basis, der ist sehr, sehr wichtig, und das dürfen wir nicht vergessen einfach, dass wir auch da Frauen brauchen, starke Frauen brauchen, sei es dann als Vorsitzende, sei es als Abteilungsleiter oder einfach überhaupt Frauen. Also ich finde, häufig sprechen wir ja auch von jetzt aktuell 6 Cheftrainerinnen in der Liga. Aber was mir manchmal so ein bisschen verloren geht, ist die Vielfalt in Trainerteams. Also es müssen ja Frauen jetzt nicht nur Chef sein, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass Frauen einfach in Vielzahl vertreten sind. Das kann als Co-Trainerin sein, das kann als Analystin, Torwarttrainerin, da gibt's ja ganz, ganz viele Funktionen. Aber ich glaube, wir haben immer noch auch Trainerteams, wo eben kaum oder keine Frau vorhanden ist. Und das wäre für mich eigentlich der erste Ansatzpunkt, daraus gemischtere Teams, und das soll auch gar nicht heißen, das ist mir auch wichtig immer, dass wir keine Männer im Frauenfußball wollen. Wie ich schon gesagt habe, ich hatte immer männliche Co-Trainer auch, weil genau diese Gegenperspektive fand ich einfach unfassbar bereichernd und würde ich auch nicht vermissen wollen.
Ja, eben, da geht's um Perspektiven total, und genauso ja auch die Perspektive eben aus dem Frauenfußball, weil Fritzi Kromp meinte eben auch, das war sehr viel auf diesen Männerfußball ausgelegt, und da bringt dann eben ihr Frauen und Männer aus dem Frauenfußball nochmal eine andere Perspektive rein, genauso wie eben aus dem Männerfußball was übernommen werden kann und sich saugut ausgetauscht werden kann, kann ich mir so vorstellen. Steckt da natürlich nicht drin, ne?
Absolut. Also ich habe ja auch eine Zeit lang in der Talentförderung im Stützpunkt Jungs trainiert, und das war zum Beispiel für mich auch eine unfassbar wichtige Erfahrung. Und da möchte ich ein großes Lob auch an das Ausbilderteam beim DFB aussprechen, die jetzt auch im vergangenen Jahr, wir hatten natürlich eine größere Gruppe an Trainer und Trainerinnen aus dem Frauenfußball, die aber darauf auch sehr eingegangen sind in den einzelnen Modulen oder wie immer wieder auch beide Perspektiven bewusst versucht haben mit reinzubringen. Und das war, glaube ich, nicht nur für uns wichtig, sondern vor allem auch für die Kollegen, die vielleicht bisher wenig oder gar keine Berührungspunkte mit dem Frauenfußball haben. Also dass es einfach nicht nur ist, ich gehe dann rüber und dann ist es halt anstatt eine Männer- eine Frauenmannschaft, sondern dass dann ganz andere Themen, also sei es von den Gesprächsthemen her, sei es vom Umgang her, sei es, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen, das Thema Periode. Also ich meine, das war damals, Lena Oberdorf hat es mal im Podcast gesagt, als wir 23 das Champions League Finale gespielt haben, da hatten wir mehr als eine Handvoll Spielerinnen, die ihre Periode hatten, eigentlich zu dem Saison-Highlight, ne? Und am Ende des Tages ist es einfach irgendwo Fakt, dass du dann vielleicht nicht auf deine oder nicht deine beste Performance bringen kannst. Und das sind einfach Dinge, die musst du wissen, da musst du einen Umgang mit finden. Und ja, das ist halt mit einer der Unterschiede, den du so im Männerfußball natürlich nicht hast. Und dafür einfach das Bewusstsein zu haben, ist, glaube ich, wichtig, dass das auch eben in der Trainerausbildung dann Anklang findet.
Ja, und voll gut, dass das so aufgenommen wird, weil ja jetzt gerade Winterolympia ist und so. Ich glaube, da hat eine Biathletin eben auch gesagt, die hat irgendwie eine Medaille angepeilt und ist dann Vierte geworden und hat auch gesagt, so ja, ich habe meine Tage gerade, natürlich bin ich bei 100% so. Und es ist überhaupt nichts, wofür man sich schämen müsste oder so. Warum soll man das nicht wissen, dass ich halt gerade nicht bei 100% bin? Jetzt haben wir eben schon gehört von dir auch, dass es bei Lehrgängen natürlich ganz viel Austausch gibt. Spricht man da so unter Trainerinnen und Trainern auch manchmal so nach dem Motto, boah, krass, du hast mit dieser und jener Spielerin, mit diesem Spieler zusammengearbeitet. Wie ist das so?
Ja, ich glaube vielmehr, dass, also jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem einzelnen Spieler, sondern natürlich gerade unser Chefausbilder Arno Michels, der ja auch schon einen sehr beeindruckenden Werdegang hat mit unter anderem Dortmund, Paris, Chelsea und Bayern. Und natürlich war das auch ein Thema zum Beispiel im Kurs oder auch mit Heiko Westermann, der jetzt in Barcelona Co-Trainer ist. Wie arbeitest du mit solchen Persönlichkeiten? Also das sind ja nicht nur Top-Spieler, sondern es sind ja auch Persönlichkeiten. Sag ich mal, kannst du da genauso dein Taktiktraining machen oder wie viel bestimmen da vielleicht auch die Spieler mit? Und das war natürlich Thema im Austausch auch, aber ich glaube grundsätzlich für mich ist es zum Beispiel ganz entscheidend, also ich habe vorhin gesagt, von einem Rahmen gesprochen, der klar vorgegeben sein muss, aber innerhalb des Rahmens möchte ich Spielerinnen auch zu starken Entscheiderinnen entwickeln. Das bedeutet eben nicht, dass wir dann vorgeben, wir spielen von A nach B nach C, sondern vielmehr in der Trainingswoche sie so zu entwickeln und so aufs Spiel vorzubereiten, dass sie in der jeweiligen Situation die beste Entscheidung treffen können. Und das endet für mich nicht auf dem Platz, sondern es geht für mich auch neben dem Platz weiter, dass mir die Meinung der Spielerin wichtig ist, dass ich sie auch dazu ermutigen und in der Entwicklung begleiten möchte, dass sie eine eigene, starke und klare Meinung entwickeln, weil wir haben hier sehr viele junge Spielerinnen, die sich vielleicht manchmal noch gar nicht bewusst sind, welches Gewicht ihre Meinung auch haben kann. Und das ist für mich einfach ja mit eine sehr, sehr spannende Herausforderung hier in der Aufgabe jetzt.
Du hast auch bei deinem Antritt in ganz vielen Interviews betont, dass es dir eben wichtig ist, junge Spielerinnen mitzunehmen und weiterzuentwickeln. Wo kommt das her?
Ja, wahrscheinlich auch aus meinen eigenen Erfahrungen. Also du hast es ja vorhin gesagt, ich habe ja sehr viele verschiedene Erfahrungen gemacht, von selber Spielerin gewesen, im Verband gearbeitet, ich war Co-Trainerin, ich war Spielertrainerin, was unfassbar spannend war tatsächlich. Ich darf jetzt Cheftrainerin sein und ich glaube, am Ende des Tages passt es am besten zu mir als Typ. Also ich bin jetzt niemand, der eben alles strikt autoritär vorgibt. Mir ist, wie gesagt, die klare Richtung wichtig. Aber Ich bin überzeugt, dass wir so viele tolle Charaktere und so viel Qualität auch im Raum, im Team, im Trainerteam haben. Und es würde einfach was verloren gehen, wenn ich alles vorgeben würde. Und deswegen möchte ich mit einbeziehen. Mir sind die Meinungen anderer wichtig. Und trotzdem gehört es dazu, dass am Ende des Tages ich die Richtung vorgebe und natürlich auch Entscheidungen treffe und auch nach außen hin kommuniziere oder auch den Spielerinnen gegenüber kommuniziere und vertrete. Das ist auch wichtig. Aber ich glaube, wir gewinnen am meisten oder ich bin davon überzeugt, dass wir eben ja die meiste Qualität rausholen oder das Beste rausholen, wenn alle eben auch ihren Teil dazu beitragen können.
Damit musstet ihr ja zu Beginn des Jahres ein bisschen warten. Wir kommen jetzt zum Thema Spielverschiebungen und Spielplan. Das Spiel gegen Frankfurt ist zweimal verlegt worden, einmal am selben Tag erst. Wir sehen es auch bei anderen Vereinen, bei Jena, wo zweimal Spieler abgesagt, verschoben worden sind. In Bremen ist es passiert. Wie gehst du damit um?
Erstmal müssen wir die Situation so annehmen, wie sie sind. Also ich bin auch kein Freund davon, Energie drauf zu verschwenden mit Dingen, die wir einfach nicht beeinflussen können. Und in dem Moment, wo so eine Spielabsage jetzt zum Beispiel letzte Woche dann der Mittwoch in Frankfurt kam, dann ärgert man sich vielleicht kurz, weil man sich vorbereitet, weil man die Trainingswoche anpasst, weil natürlich nicht nur eine taktische oder eine fußballerische Vorbereitung, sondern auch so ein mentaler Spannungsaufbau stattfindet und Spiele ebenso wie Trainingseinheiten jetzt gerade in dieser frühen Phase mit dem Team hier unfassbar wichtig sind, um einfach auch Schritte zu machen, um sich zu entwickeln. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin kein Freund davon, eben Energie darauf zu verschwenden und trotzdem müssen wir für die Zukunft schauen, was macht denn Sinn? Wie finden wir Lösungen, dass es vielleicht nicht mehr zu so vielen Spielausfällen kommt? Welche Anpassungen sind da im Rahmen Terminkalender möglich? Jetzt haben wir dieses Jahr im April und im Februar Abstellungsperioden, die länger sind, wo jeweils, also im Februar nicht, aber im April, wo quasi dadurch ein Spieltag verloren geht. Die nächste Saison ist es das gleiche Thema. Der erste Spieltag ist dann bereits an dem Wochenende um den 15. Januar. Wenn man sieht, was für Probleme es jetzt dieses Jahr gab, wo es dann eben Verschiebungen hinten raus gibt, gerade auch für oder in Beteiligung von Teams, die dann international spielen, die dann auch vielleicht die Wochentermine schon geblockt haben. Ja, dann müssen wir da, glaube ich, schon schauen, was sind zukunftsorientierte Lösungen, sodass die Spielerinnen trotzdem auch noch genügend Regenerationszeit haben, dass wir nicht im Sommer und im Winter immer mehr an freier Zeit klauen, immer mehr verlangen, die Belastungen höher werden. Und das Thema Kreuzband ist und bleibt ja weiterhin auch ein Riesenthema im Frauenfußball. Natürlich auch das Thema Infrastruktur. Also wie können wir da nachbessern? Wie können wir dafür bessere Bedingungen sorgen? Ich bin auch kein Freund davon zu sagen, equal pay, aber equal play, also gleiche Bedingungen einfach zu schaffen, Bedingungen, so dass die Spielerinnen den Sport professionell betreiben können. Und da fängt's eben auch in der Prävention an, aber geht natürlich dann, wenn was passiert, auch mit der Behandlung danach weiter. Aber nochmal, ich glaube, wir müssen einfach die Belastung im Blick behalten, die es eben ja zum Beispiel auch jetzt in einem Jahr, wir haben jetzt dieses Jahr kein Turnier, aber es ist hinten raus wieder in der Saison nochmal eine Abstellungsperiode, wo viele in den Urlaub fahren, aber für die Nationalspielerinnen sind dann je nach Beteiligung im Champions-League-Finale oder nicht nochmal ein, zwei Wochen frei. Dann haben die wieder eine Abstellungsperiode, eine verkürzte Sommerpause. Nächstes Jahr hast du, glaube ich, dasselbe Spiel, aber dann wieder ein Turnier. Also wir müssen da schon aufpassen, was die Belastung angeht, aber auch die mentale Belastung darf man dabei nicht unterschätzen.
Ja, weil also ne, du hast ja auch schon unterstrichen, dass es wichtig ist, mal Pause zu machen und so. Und ja, das findet dann ja gar nicht wirklich statt. Wir haben Nations League, im Zweifel große Turniere im Sommer, Europa Cup, Champions Cup, eine Clubweltmeisterschaft, die noch angedacht wird. Englische Wochen jetzt eben auch in der Bundesliga planmäßig. Wird zu viel gespielt?
Ob zu viel gespielt wird, will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Ich meine, das sind ja auch Schritte, die wir auch fordern. Auf der anderen Seite, dass gleiche Formate wie im Männerfußball entstehen. Ich glaube, wir müssen einfach aufpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unsere englische Woche im März betrachte, das sind 3 Spiele in 7 Tagen. Davor hatten wir jetzt, das erste Spiel ist ausgefallen. Dann haben wir danach eine sehr lange Periode, ich glaube von 3 Wochen, wo wir kein Spiel haben. Also es ist einfach schwer, da in einen Rhythmus zu kommen und da eine ausgewogene Belastung, sage ich mal, zu finden. Und da müssen wir einfach aufpassen, wie wir da Belastung, wie wir da Ansetzung auch innerhalb der Spieltage dann terminieren. Und ja, wir müssen einfach als Vereine dann auch, also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder, wenn wir trainieren auf dem Platz, dann fordere ich viel von den Mädels und dann sind wir auch mit 100% Qualität und Intensität da und trotzdem eben auch physisch, aber auch mental genau die Pausen zu geben, um dann auch wieder liefern zu können. Und das ist auf der einen Seite erstmal für vom Rahmenterminkalender vorgegeben und dann auf der anderen Seite natürlich aber auch die Vereine in Zusammenarbeit mit den Nationalmannschaften in der Pflicht, da auf die Spielerinnen aufzupassen.
Wie sieht es bei euch aus? Also wenn ihr da in die Trainingswochenplanung geht, auch vielleicht ja schon längerfristig voraus, setzt du dich mit deinem Trainer im Team dann mit euren Physios zusammen, mit der medizinischen Abteilung? Wie sieht es aus?
Ja, das eine ist ja erstmal die langfristige Planung. Also so wie jetzt dann letzte Woche die Ansetzung rauskam, dann versuchen wir zu antizipieren, versuchen den gesamten Block, sage ich mal, zu sehen und jetzt nicht nur von Woche zu Woche. Wir wissen eben, wir haben in der einen Woche 3 Spiele, in 7 Tagen können keine Pause da machen. Entsprechend haben wir davor und danach Anpassungen vorgenommen und wissen aber, in der Woche werden wir durchziehen. Und das Zweite ist dann aber jeweils in der einzelnen Trainingswoche dann Anpassungen individuell vorzunehmen. Also wenn wir davon sprechen, dass dann eine Spielerin ja einfach hoch belastet ist, dass sie angeschlagen ist, dass eine Verletzung vielleicht vorhanden ist, auch wenn es nur eine kleinere ist, dass sie schlecht geschlafen haben, dass eine Spielerin ihre Periode hat. Also das sind alles so Einflussfaktoren, die wir da eben ja mit einbeziehen und daraus dann eben individuelle Belastungen auch für die jeweilige Woche für jede einzelne Spielerin auch entscheiden. Und dann kann es eben schon mal sein, dass eine Spielerin mal eine Einheit weniger macht oder mal im Kraftraum bleibt, mal noch eine Behandlung mehr bekommt oder eben innerhalb einer Einheit dann gesteuert oder dosiert eben trainiert.
Du hattest auch schon davon gesprochen, dass es ja Anpassungen geben muss, dass da Lösungen gefunden werden müssen für die Zukunft. Hast du da selber Ansätze, wo du sagst, hey, das könnte ich mir gut vorstellen oder das würde ich mir wünschen?
Ja, also zum einen, ich bin jetzt nicht in dieser Kommission dabei, die jetzt in Deutschland den Rahmenterminkalender festlegt und auch nicht international. Deswegen muss man da auch aufpassen, weil man vielleicht im Detail nicht weiß, welche Gedanken dahinter stecken. Trotzdem jetzt diese längeren Abstellungsperioden, die klauen dir halt am Ende des Tages einen Spieltag, ne, den wir jetzt dann vielleicht nächstes Jahr im Januar schon noch früher drauf haben. Also da muss man einfach genau hinschauen, dann eben gerade diese Abstellungsperiode, die dann jetzt am Saisonende noch dran ist, dass man eben auch da guckt, okay, kann die dann schnellstmöglichst nach dem Champions League Finale, dass da nicht so viel Pause, nicht Abstand dazwischen ist, wie können wir die Zeit noch besser nutzen und weniger freie Zeit oder dann mögliche freie Zeit für Spielerinnen verlieren. Das wären auf jeden Fall meine ersten Ansatzpunkte und dann eben im zweiten Schritt genau hinzuschauen, wie wir Spiele und Spieltage in Kombination dann auch ansetzen, weil auch das kann eben in der Summe dann auch zu einer erhöhten Belastung und zu einer erhöhten Verletzungsgefahr führen.
Da ist ja jetzt dann gerade auch so die Frage der Zuständigkeiten, sagen wir es mal so, weil sich ja gerade viel in den Strukturen noch nicht verändert, aber Diskussionen gibt's. Ich spreche natürlich über den FBL e.V., wo jetzt das Joint Venture mit dem DFB zusammen abgesagt worden ist, da eine GmbH zu gründen. Die TV-Rechtevergabe ist schon verschoben. Und natürlich, du bist da keine Verantwortliche, aber ja schon eine, die sich auch Gedanken macht. Wie schaust du darauf?
Ja, die einzelnen Prozesse darin oder Gespräche kann und will ich jetzt gar nicht so bewerten, weil ich da nicht dabei war und natürlich dann nach außen hin es auch immer 2 Meinungen gibt. Das ist mir dahingehend wichtig. Du hast schon so ein paar Punkte angesprochen. Es ist erstmal gut, dass da jetzt dieser FBL e.V. gegründet wurde. Das ist der erste Schritt. Der Weg ist auch klar gekennzeichnet, wo es hingehen soll. Das ist auch wichtig. Und ein weiterer Punkt ist ja die TV-Vermarktung. Also wenn wir weitere Professionalisierung im Frauenfußball wollen, wenn wir mehr Erlöse dadurch generieren wollen, dann müssen wir eben genau hinschauen, welche Bedingungen gibt nachher am Ende des Tages der DFB oder wer dann auch immer dafür verantwortlich ist, entsprechend an die Vereine vor, sodass dieses Produkt der einzelnen Spiele eben auch attraktiver wird. Also ob es dann um die Anzahl der Kameras geht, um die Qualität der Kameras, um Live-Berichterstattung, um Interviews am Spieltag. Also wir hatten jetzt am letzten Wochenende und auch nächstes Wochenende, wir haben keine Berichterstattung vor Ort. Und das sind auch Schritte eben, wo wir uns dann vielleicht auch nicht wundern dürfen, dass das Produkt halt vielleicht nicht ganz so attraktiv ist. Also ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, als wir mit Wolfsburg gegen Rom gespielt haben, hatte ich da auch einzelne Spiele von Rom eben auf The Zone gesehen und muss sagen, ich war da damals von Inter gegen Rom einfach von der Kameraqualität so begeistert. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein. Wenn wir darin nicht investieren, dann wird das Produkt nicht unbedingt attraktiver und dann werden wir vielleicht nicht die Erlöse generieren, die wir uns eigentlich wünschen. Also sprich, sich klare Ziele zu setzen und dann eben zu schauen, was braucht es, um dahin zu kommen und die dann eben auch zu erreichen.
Ja, ich glaube, da sprichst du auch wirklich einigen Fans und auch Leuten, die da eben in der Produktion dran beteiligt sind, wirklich aus dem Herzen. Und bei den Fans ist ja jetzt auch gerade das Thema Anstoßzeiten ein Thema, was dann natürlich auch mit reingehört. Wie stehst du dazu?
Ja, also zum einen ist es schon wichtig, dass wir, also es hat ja zwei Seiten am Ende des Tages. Das eine ist, dass wir zum Beispiel den Montagabend, das ist ein Exklusivtermin, wo man schon, soweit ich das mitbekommen habe, immer wieder auch gute Einschaltzahlen generiert. Und das darf man dann auch nicht außer Acht lassen. Das ist natürlich für die Fans, vielleicht auch für Mannschaften eine Herausforderung ist auch Teil der Wahrheit eben. Trotzdem glaube ich, so diese ganze oder die komplette Zerstückelung des Spieltags, da muss man in Zukunft vielleicht auch nochmal drauf schauen, ist vielleicht auch mal ein Konferenzformat von 2, 3 Spielen. Das gab es jetzt ja auch im DFB-Pokal schon. Kann ich mir vorstellen, könnte auch sehr, 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 sehr spannend auch für die Fans eben sein, um dann eben den Spieltag nicht ganz so zerstückeln. Ich finde tatsächlich Samstag 12 Uhr auch jetzt nicht ganz die prickelndste Anstoßzeit tatsächlich. Aber man muss halt einen Konsens finden. Also man kann natürlich nicht sagen, man möchte richtig gute Einschaltquoten haben, aber spielt dann vielleicht Samstagmittags parallel zur Männer-Bundesliga-Konferenz. Also da muss man immer beide Seiten betrachten. Deswegen vielleicht sowas wie eine Konferenzschaltung nochmal mit dazu nehmen, nochmal über die Anstoßzeiten im Einzelnen sprechen. Aber man kommt, glaube ich, auch nicht drum rum um gewisse Anstoßzeiten, um eben diese Exklusivität oder diese guten Einschaltquoten dann aber auch, eben auch zu haben.
Ja, aber ich glaube schon noch, dass eine Konferenz da richtig ziehen kann, weil das ist ja auch dann sehr dynamisch und nochmal eine begeisternd. So, das kann richtig gut mitziehen. Wir haben jetzt viel gehört, was du dir von deinen Spielerinnen wünschst und auch vom Fußball selbst wünschst. Was wünschst du dir denn, woran die Menschen denken, wenn sie an Eva Maria Wischinger denken?
Ja, also grundsätzlich hätte ich gern, dass du die Frage vielleicht eher anderen stellst, weil ich wenn eher andere über mich sprechen. Aber ja, du hast jetzt nur die Frage mir gestellt, deswegen komme ich nicht rum, ne? Nein. Ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, Leidenschaft, also dass ich diese Leidenschaft, die ich von meinen Spielerinnen möchte, die möchte ich natürlich auch ausstrahlen und ich hoffe, das kommt auch entsprechend an. Sehr, sehr klar in den Dingen, die ich tue, und Klarheit ist im ersten Schritt oftmals hilfreich, aber kann auch manchmal wehtun oder verletzend sein. Aber für mich bedeutet Klarheit eben, dass jeder Protagonist seines Handelns bleibt, also dass man nicht in Abhängigkeit zum Beispiel Spielerinnen von meiner Entscheidung gerät, weil wenn sie wissen, woran sie sind, woran sie arbeiten können, um die Situation zu verändern, dann machen sie sich halt nicht abhängig von mir. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr loyal, sehr zuverlässig, das auf alle Fälle, und ja, ich bin immer für einen Spaß auch zu haben.
Alles klar. Also das Thema Begeisterung, Leidenschaft, das steht bei mir auf jeden Fall ganz, ganz groß neben deinem Namen. Das haben wir hier sehr schön gemerkt auf jeden Fall. Ganz, ganz lieben Dank dir für deine Zeit, Eva. Das war wirklich sehr spannend.
Vielen Dank dir für das Gespräch und deine Zeit.
Na, immer doch. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Werbung.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Knabe Cola.
Erst knackt's,
dann knallt's.
Ja, Cola kennt ihr. Aber kennt ihr eigentlich Knabe Cola?
Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, dann ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Dann steht euch da noch echt was bevor. Ein neues Geschmackserlebnis sozusagen.
Jawohl, lecker Cola, schön zitronig. Und das Tolle ist, da stecken on top noch coole Leute hinter, die das Herz am rechten Fleck haben.
Die Cola, die gibt's in gut ausgestatteten Supermärkten und Getränkemärkten und vor allem online, wenn er sie da nicht findet, also wenn er sie in Supermärkten nicht findet, dann online auf knabedrinks.de vorbeischauen, da könnt ihr das auf jeden Fall bestellen.
Und dann, cheers!
Werbung Ende.
Das war der Spieltag.
Spieltag Nummer 18 in der Bundesliga der Frauen. Aber vorher hatten wir noch Nachholspiel vom 16. Spieltag. Jena gegen die Bayern 0-6 verloren. Klare Kiste. Keine Frage. Also da müssen wir nicht wahnsinnig viel drüber reden. Die Eintracht hat unter der Woche auch noch 4-0 im Europacup gegen Nordsjælland gewonnen. Also steht schon so mit einem halben Fuß in der nächsten Runde. Und am Donnerstag, wir hatten wirklich pickepacke volle Woche. Ihr wisst Bescheid. Donnerstag dann Wolfsburg gegen Juve. Champions League Playoffs 2-2. Hat ein bisschen Beef gegeben, weil Juve wohl eher unsportlich reagiert haben soll. War ein crazy Tor von Sarai Linder in der Nachspielzeit. Ich war das. Ich habe es nicht gesehen, bin ich ganz
ehrlich. Und mega wichtig, aber auch, dass sie da dann noch den Ausgleich geschafft haben, jetzt eben für den Rückspiel.
Eben, absolut. Naja, so viel dazu zu dem, was in der Woche los war. Es stand dann ein absolut wildes Bundesliga-Wochenende an. Miri, wir haben zwischendurch so ein bisschen geschrieben und legen mal mit einem Spiel vom Sonntag los, wo ich unterwegs war und das Spiel eben auch nicht sehen konnte und dann nur den Ticker gesehen habe und gedacht habe, excuse me, was ist denn da bitte passiert?
Wolfsburg gegen Essen
1-1, nachdem die
so ist es.
8-0 gewonnen hatten im Hinspiel, die Wölfinnen. Was ist denn da?
Ich wollte gerade sagen. Also eigentlich hat das überhaupt nicht gepasst mit den Vorzeichen. Und vielleicht kann man jetzt aber schon wieder sagen, ist halt irgendwie gerade so ein bisschen der Wurm drin oder das Spiel gegen Juve hat nochmal so ein bisschen hinterhergezogen. Man muss dazu sagen, Essen hat ja wirklich seit Anfang Dezember kein Spiel mehr gewonnen. Und ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich habe die Gesichter gesehen, das fühlte sich für die safe an wie ein Sieg jetzt, dieses 1-1, und haben unheimlich bissige körperliche Zweikämpfe gezeigt und den Wolfsburgerinnen einfach das Leben auf dem Feld schwer gemacht. Ich erzähle mal ganz kurz, was passiert ist. Es gab einen Traumstart der Wölfinnen. In der 4. Minute war es Bussi, die dann gleich zum 1-0 trifft. Also quasi die Weichen irgendwie gelegt für ein wieder entspanntes Spiel, in Anführungsstrichen, für die Wölfinnen. Aber der VfL schafft es halt einfach nicht, den Deckel drauf zu machen. Muss man ganz locker einfach mal so sagen. Selbst schuld, so blöd es klingt. Obwohl das Spiel eben eigentlich nur im Essener Strafraum stattfand. Linda, Behrenstein, Menge. Alle haben irgendwie versucht, das Tor zu treffen, aber waren am Ende auch zu ungefährlich mit ihren Abschlüssen. Und das sollte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit direkt mal rächen. Tuon war es dann, die den Ball wirklich wunderschön in den Winkel zirkelt. Zack, steht's 1-1. Essen war zurück im Spiel. Also mental hat das mit den Essenerinnen so viel gemacht. Und der VfL hat reagiert. Dreifachwechsel unter anderem, Pop im Spiel. Aber Essen war so, weiß ich nicht, so angestachelt, das Ding jetzt hier über die Zeit zu bringen, von mir aus auch nur. Standen recht tief, verteidigten aber dementsprechend trotzdem gut und haben die Wölfinnen verzweifeln lassen. Und dann hast du auch noch eine Torhüterin mit einem Top-Tag. Sindermann hat irgendwie den Ball gehalten. Gerade in den letzten Minuten in der Nachspielzeit waren dann noch so 3-4-fach Chancen, wo du so dachtest, das kann doch gerade nicht sein, dass ihr den Ball nicht reinkriegt. Ja, aber sie hält den Ball fest. Chapeau. Punkt gewonnen.
Völlig, es war das so richtig so ein Anrennen der Wolfsburgerinnen.
Ja.
Das muss man ja erstmal durchhalten, auch so lange.
Eben.
Also beide Seiten, A von Wolfsburg eben dieses Dauerfeuer geben und B von Essen irgendwie da standhalten.
Absolut. Also es war jetzt nicht so krass wie in der ersten Halbzeit, muss man dazu sagen, weil Wolfsburg irgendwie da so ein bisschen den Drive auch verloren hat. Ich glaube, durch dieses relativ unerwartete Gegentor, das sie dann da irgendwie fangen. Aber die Essenerinnen haben jetzt nicht so den Eindruck gemacht, als würden sie das Spiel jetzt komplett drehen können. So, trotzdem warst du halt einfach, weißt du, also mit allem Respekt, trotzdem weißt du, wer da auf dem Platz steht und der Kader der Wölfinnen, der müsste das eigentlich nur mal reißen. So haben sie halt einfach nicht. Aber ich finde es super aus Essener Sicht, weil die sich da reingebissen haben und das Ding durchgezogen haben. Wirklich stark. Schade für Wolfsburg, dass sie quasi im Meisterschaftsrennen einfach immer weiter federn lassen, weil man muss jetzt doch schon langsam sagen, das Ding ist fast entschieden, ne?
Ja, also ich glaube, so richtig können wir es dann sagen, wenn der nächste Spieltag durch ist, weil dann geht es ja Bayern gegen Wolfsburg, so, ja. Das wird dann nochmal ganz groß. Aber so eine Spiele musst du dann halt mitnehmen, so als Wolfsburg. Und ich bin dann immer so hin und her gerissen, weil ich mir halt einerseits denke, scheiße für einen Titelkampf halt. Und gleichzeitig ist es ja aber so geil. Ich liebe das ja immer, wenn so Underdogs irgendwie mindestens einen Punkt mitnehmen beim Sieg. Das ist ja noch irrer. Und dann da dieses Rennen im Abstiegskampf, der ja eh total wild ist. Mhm. Und Essen, die ja zwischendurch schon total abgeschrieben waren auch und jetzt irgendwie wiederkommen. Und ach Gott.
Daraus schöpfst du auf jeden Fall Kraft. So, total. Ne? Und gerade eben für die letzten Spieltage, die jetzt anstehen und bis Mai.
Ja, oh Gott, dass wir jetzt schon von den letzten Spieltagen reden. Meine Güte.
Ist noch ein bisschen Zeit, so schnell jetzt auch wieder nicht. Aber wie Sie sagen, irgendwie Underdogs gewinnen bzw. holen gefühlte Siege. Ich würde mal sagen, der HSV hat nicht nur einen gefühlten Sieg reingeholt, sondern einen ordentlichen.
Und was für ein, also wir haben ja wirklich gedacht, nur mit dem 1:1 Essen, okay, das ist unser Spiel für den Spieltag. Und dann kommt der HSV um die Ecke und gewinnt einfach. Haltet euch fest, also ihr habt es bestimmt eh alle mitbekommen, aber trotzdem alle nochmal hinsetzen, festhalten. 4:0 gewinnen die Hamburgerinnen, muss man ja erstmal sowieso schon sagen, als Aufstiegsteam so ein hoher Sieg in dieser Liga 0, völlig irre. Dann auch noch auswärts und gegen die TSG Hoffenheim, die ja eigentlich um den dritten Platz irgendwie mitspielen wollen. Also total irre Tore, Doppelpack von Camilla Lindberg, das 1:0 wirklich ein Freistoß Traum vor dem Herrn. Dann Lotta Wrede getroffen, da ist Brunthaler allein über einen halben Platz gerannt. Wrede tunnelt dann dick, auch noch so, weißt du, ultra bitter kommt da auch mit dazu. Und Sophie Hillebrand hat auch noch ihren Treffer gemacht, die ein unfassbar gutes Spiel abgerissen hat. Aber eigentlich alle Hamburgerinnen. Und die Hoffenheimerinnen wiederum, wir haben es jetzt gerade im Interview gehört mit Eva-Maria Wirschinger, die fordert Intensität und Begeisterung. Und all das war aber mal gar nicht zu sehen bei den Hoffenheimerinnen. Also so gar nicht. Das war ein Totalausfall in der Offensive. Ich habe mir in die Notizen geschrieben, 0, es war vielleicht 0,5. Also ab und zu gab es mal Bewegungen nach vorne. Also eine Chiara Hahn zum Beispiel, die hatte da noch Drive. Defensive quasi auch. Die haben eigentlich nur da gestanden und zugeguckt gefühlt. Keinerlei Druck gegeben oder Anzeichen der Besserung dann auch, weil ich meine, es stand halt schon relativ früh, auch nach einer halben Stunde 0:2. Und da darfst du dir eigentlich schon auch mal denken, ja, hier dürfte irgendwas passieren. Wirschinger übrigens auch erst in der 57. Minute gewechselt. Auch wenn dann
trotzdem
und in der nach der Halbzeitpause hat es auch nicht wirklich viel Veränderung gegeben. Im Gegenteil, dann ist 0:3. Und ich weiß, Adrian Geiler, der das kommentiert hat für Magenta Sport, der hat zwischendurch, das fand ich übrigens auch super spannend, das im Real Life zu gucken mit dem Wissen um den Spielstand und dann reinzugehen und zu hören, was Adrian eben so erzählt hat. Und er dann am Ende irgendwann gesagt, so, ja, das ist ein riesengroßes, rosanes Fragezeichen, das da auf dem Platz steht, die Hoffenheimerinnen, die an ihren rosa Trikots gespielt haben. Und dann habe ich so gedacht, in meinem Kopf direkt das Bild, wie sie da wirklich als Fragezeichen aufgestellt stehen. Und ganz ehrlich, das wäre auch nicht schlimmer gewesen als das, was sie da getan haben. Da gab es auch noch vor dem 0:4 Brunthaler alleine gegen 4 Hoffenheimerinnen. Und die dribbelt sich da durch, hat Platz ohne Ende. Also es ist mir völlig unbegreiflich, was da bei den Hoffenheimerinnen passiert ist.
Ja, es ist schwer zu erklären, aber gleichzeitig irgendwie auch gut zu sehen, dass dann eben bei den Hamburgerinnen so der Knoten geplatzt ist, dass sie sich auch das zutrauen, dass sie nämlich gegen 4 Verteidigerinnen sich denkt, ja, juckt mich, ich gehe da jetzt durch. Ja. So, weil wir haben heute einen Lauf.
Ja, und das muss man wirklich sagen, der Lauf hätten noch mehr Tore sein können, fast müssen. Und der Lauf absolut da, also wirklich so Lotta Wrede, die war kaum vom Ball zu stoppen, die ist ja so unfassbar gut, 17 Jahre auch gerade erst, das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen. Sophie Hillebrand, ich habe es auch schon gesagt, die war wahnsinnig viel am Start, super viele Aktionen eingeleitet, Melanie Brunthaler auch, die sich auch Bälle sehr tief abholt und mit nach vorne treibt, das war wirklich auch beeindruckend zu sehen, muss man schon sagen. Immer dazu gesagt, Hoffenheim war auch einfach nicht am Start, aber der HSV eben umso mehr. Und wenn sie das immer weiter auf den Platz bringen, das ja kann richtig gut werden. Andererseits glaube ich aber auch, dass bei den Hamburgerinnen das wirklich ein richtig, richtig guter Tag war. Also oft genug sehen wir da eben auch zahlreiche Fehlpässe, Absprachen, die nicht so ganz stimmen, dass sich dann eben diese sehr spielfreudigen Spielerinnen auch immer wieder verrennen. Aber in dem Spiel hat einfach alles gepasst. Ja. In der ersten Hälfte haben sie sogar zwischendurch so mehr das Spiel gemacht, zweite Halbzeit dann mehr auf Konter gelegt, aber das war schon, hat richtig viel Spaß gemacht zuzugucken.
Richtig schön zu hören. Ja, absolut, absolut. Also zwei Teams, die wirklich überrascht haben an diesem Spieltag. Lass uns mal noch auf die anderen Partien schauen. Es gab noch das sogenannte Rhein-Derby, Leverkusen gegen Köln. Die Leverkusenerinnen gewinnen mit 2-1.
Mhm. Ja, da wurden den Kölnerinnen so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Auch da Traumtor war absolut Thema auch wieder diese Woche. Hatten wir ja eben beim HSV auch schon. Hier hat es dann Sophie Stäbel gemacht das zweite Tor für Leverkusen war das vorher. Natürlich Vanessa Fudalla auch getroffen. Aber ja, insgesamt, was mich so ein bisschen gewundert hat bei der Partie, da waren richtig, richtig viele Behandlungspausen dabei. Also ja, ich hoffe, allen geht's gut. Und Grüße an Yannick an der Stelle, der ein Foto aus dem kalten Ulrich-Haberland-Stadion geschickt hat.
Stark. Immer schön, wenn ihr durchzieht, eben bei Wind und Wetter dabei sein. Ist wichtig. Ich war jetzt am Sonntag für die dritte Liga der Männer in Cottbus, war auch -4, ich glaube gefühlte -12. Also ist hart, aber wenn du dann erstmal da bist, es lohnt sich doch immer irgendwie.
Ja, ich habe das tatsächlich auch jetzt am Sonntag war ich bei Victoria Berlin wieder. Das war voll geil, weil es war zwar kalt, aber die Sonne hat geschienen. Ich bin am Pulli und war super. Zwei Wochen vorher schweinekalt, auch so wie du sagtest, -12 Grad. Das ist vielleicht ein guter Punkt anzuknüpfen und eben nicht sozusagen terminlich die Zeitschau abzugehen, sondern auf den Montagabend zu gucken eben. Wir hatten es eingangs schon, die Spielabsage, 41 Minuten vor Anstoß, Werder Bremen gegen Bayern München. Und ich finde es so krass, wenn wir jetzt eben sehen, es haben sich Leute teilweise zwei Tage am Stück frei nehmen müssen, um 700 Kilometer oder was da hoch zu juckeln in den Norden, durch komplett Deutschland einmal zu touren. Und dann bist du da auf diesem schweinekalten Platz und hast 41 Minuten vorher, ja Leute, sorry übrigens, ne?
Ja, also es ist so teils. Ich kann es andererseits auch nachvollziehen und was sollen sie auch machen, wenn ihnen so ein bisschen die Hände gebunden sind, da der Platz einfach nicht bespielbar ist, du den auf so schnelle Art und Weise quasi nicht bespielbar bekommst. Du hättest die Partie um vielleicht Stunden verschieben müssen, ist dann auch nicht die feine Art irgendwie, um irgendwie den Schnee da wegzubekommen. Andererseits schneit es wahrscheinlich die ganze Zeit einfach weiter. Und du musst auch für die Gesundheit der Spielerinnen sorgen. Und wenn es nun mal zu gefährlich ist zu spielen, durch den Schnee ist es ja auch nicht möglich. Also allen Ärger kann man nachvollziehen und so kurz davor, das ist halt eben die Frage, kannst du nicht schon vorher, 2 Stunden vorher beispielsweise, mal diesen Platz testen, gucken, ja auch mal den Wetterbericht lesen und überlegen, kommt da noch mal mehr Schnee runter? Und ja, die Schiedsrichter, aber du hast es in unserem kleinen Vorgespräch mir schon gesagt, haben sich halt aber auch erst zu dieser Zeit, also so weiß ich, eine Stunde vorher, an den Platz getraut gefühlt.
Ja, also die waren sicherlich vorher schon da und immer wieder haben so Platzbegehungen gemacht und so. Aber was mich total wundert, ist, dass ja das Spiel gegen Wolfsburg, auch irgendwie witzig, dass dann ausgerechnet Wolfsburg und Bayern schon wieder sind, wie bei Jena auch.
Warte mal.
Bei Jena
mal.
Waren das auch genau die beiden Spiele. Leute, was ist hier auf der Spur? Aber das Spiel wurde noch relativ frühzeitig, ich glaube 2-3 Tage vorher sogar abgesagt, weil man offensichtlich den nicht Spielbericht gesehen hat, sondern den Wetterbericht gesehen hat. Und dass man jetzt dann das erst so kurzfristig macht. Und ich habe von Leuten in Bremen gehört, dass das schon vormittags absehbar war, dass es den ganzen Tag schneit. Also, was ich aber positiv anmerken will, auf jeden Fall total schön finde irgendwie, einige Werder-Spielerinnen haben sich in den sozialen Medien gemeldet und sich bedankt bei allen, die gekommen sind, um zu helfen, weil da war ja auch noch die Hilfe am Start, irgendwie den Platz frei zu machen, das Greenkeeping, den haben sie gedankt und eben auch den Münchnerinnen und Münchnern eine gute Heimreise und sichere Heimreise gewünscht, was ich irgendwie dann doch auch sweet finde.
Ja, auch nicht selbstverständlich, einfach da sich dann irgendwie zu melden, weil auch, muss man auch dazu sagen, du als Sportlerin natürlich irgendwie heiß gelaufen bist für ein Spiel, hast dich vorbereitet und darfst dann auch mal ein bisschen angepisst sein, dass das Ganze gar nicht stattfindet. Von daher umso schöner, in Anführungsstrichen, dass das dann so geendet ist. Wann dieses Spiel nachgeholt wird, ist übrigens noch nicht sicher, genauso wie eben das Spiel gegen Wolfsburg. Beide noch nicht terminiert. Wir lassen es euch wissen, wenn wir es denn wissen. Dann schauen wir noch auf die anderen Partien, die aber eben stattgefunden haben. Wir haben Freiburg gegen Union Berlin. Das ging ja am Ende 1-1 aus und gab ein wunderschönes Traumtor von Anna Weiß. Das muss man dazu sagen. Aber Ich möchte meckern über Union. Also das ist 2026 noch überhaupt nicht deren Jahr, muss ich sagen. Ja, du hast irgendwie ein Spiel gedreht gegen Essen, aber trotzdem darfst du dieses Spiel jetzt gegen Freiburg gefühlt nicht verlieren, weil du wieder so spät ein Gegentor fängst. Gegen Jena haben sie sich in der 94. Minute letzte Woche das 1:2 gefangen, dieses Mal in der 86. Minute, obwohl du gefühlt das Spiel gemacht hast, ja, verlierst du Punkte. Und das ist in deiner Tabellenregion nicht cool. Nee. Ja, finde ich echt schade.
Ja, das ist dann Konzentration, die fehlt am Ende, maybe. Großes Fragezeichen da. Leipzig, die hatten das auch schon mal mit dem Ausgleich in der 94. allerdings selber gemacht. Gegen Frankfurt war das. Jetzt haben sie zu Hause relativ deutlich gewonnen. 3:1 gegen Nürnberg. Ein ziemlich schneller Doppelpack zu Beginn. Nürnberg war dann tatsächlich auch besser in der Partie, was irgendwie sehr überraschend war, ehrlich gesagt, dann eben nach so einem schnellen Doppelpack. Aber sie haben es eben nicht geschafft, da mehr als einen Treffer noch zu machen. Und dann war das in der zweiten Hälfte dieses dritte Tor von Delice Boboy mitten in eine Phase rein, wo die Nürnbergerinnen auch wieder richtig stark waren und eigentlich man gedacht hat, okay, jetzt so langsam müsste dann doch mal einer drin sein. Und dann zack, Konter, Boboy. Ja, das war für die Nürnbergerinnen war das nix, obwohl die Leistung auf dem Platz, fand ich, eigentlich ziemlich okay war.
Könnt ihr vielleicht darauf aufbauen, dass dieses Spiel kommt und eben auch wichtig für die Aufsteigerinnen doch noch vielleicht das ein oder andere Pünktchen mehr zu sammeln. Und dann hatten wir noch, um einmal alle Spiele durchzugehen, KTS Jena gegen Eintracht Frankfurt, eine relativ deutliche Kiste. Frankfurt gewinnt auswärts mit 4:1. Ein schneller Blick auf die Tabelle, Nina, der lohnt sich trotzdem, auch wenn da oben, wie gesagt, im Meisterschaftskampf doch schon so einiges entschieden ist. Die Bayern haben satte 11 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Dahinter dann Leverkusen mit 7 Punkte weniger. Aber der Kampf um Platz 3 ist echt noch lange nicht entschieden. Weil, also Leverkusen mit 31 Punkten, dahinter Frankfurt 30, Hoffenheim 29, Bremen 28, Freiburg 27, selbst Köln mit 25 könnte da rein theoretisch noch eine Rolle spielen.
Ich lieb's komplett. Und das ist auch das, weißt du, vor, keine Ahnung, 2, 3 Folgen oder sowas habe ich noch über Frankfurt so gelästert, will ich nicht sagen, aber kritisiert und gesagt, boah, Mensch, du, ey, scheiß Saison für die. Und bin ich auch nach wie vor der Meinung, die Saison ist nichts für Frankfurt. Und jetzt sind sie eben schon wieder direkt auf dem 4. Platz. Das ist einfach so eng. Es ist so irre. Was man aber auch immer auf dem Schirm haben muss, ist natürlich eben diese Anzahl der Spiele. So, weißt du, wenn du darauf guckst jetzt gerade, komplett wild. Die einen haben 17, die anderen 16, die anderen 18 Spiele. Wolfsburg gerade mit den wenigsten tatsächlich. 16 Spiele. Sie
sind das einzige Team. Können sie doch noch mal was spannend machen im Meisterschaftskampf. Wir werden sehen.
Wir sind natürlich auf jeden Fall immer mit dabei.
Und sonst so?
Der FC Bayern muss mehrere Wochen auf Alara verzichten. Die hat sich eine Teilruptur des Kreuzbandes zugezogen. Teilruptur bedeutet also kein kompletter Riss, aber einen Teilriss. Noch das kann dauern. Unklar, wie lange, zumindest muss nicht operiert werden. Man setzt wohl erstmal auf konservative Behandlung. Die Mittelfeldspielerin fehlt aber. Also das kann man auf jeden Fall so sagen, schon nicht unwichtiger Part, den sie da bei den Bayern eingenommen hat. Gute Besserung.
Nürnberg verschenkt 500 Tickets für ihr Spiel gegen Jena, um mehr Fans ins Stadion zu locken. Das Spiel gegen Jena ist ja wahnsinnig wichtig für den Abstiegskampf da oder für das Rennen um den Klassenerhalt, wenn wir es so formulieren. Das Max-Morlock-Stadion, da finden ja alle Heimspiele der Klubberinnen statt, ist allerdings oft eher leer. Die Auslastung liegt so circa bei 3,5% pro Spiel und das will man ändern. Und deswegen gibt es eben diese Aktion, wo man 500 Tickets an Fans verlost.
Eileen Pöse lässt den Vertrag als Union-Cheftrainerin auslaufen. Bedeutet, im Sommer ist Schluss als Cheftrainerin bei den Eisernen. Finde ich echt krass. Sie bleibt aber im Verein, übernimmt den Nachwuchsbereich im seit Jahresbeginn vom DFB zertifizierten Leistungszentrum für Juniorinnen. Pöse ist ja schon echt gefühlt immer bei Union, 98 bis 2010 als Spielerin. Seit 2006 ist sie Trainerin der Juniorinnen gewesen, leitete von 2008 bis 2013 die Frauen- und Mädchenabteilung. Zwischendurch war sie auch mal beim Berliner FV und beim DFB, aber hat dann eben einfach Geschichte geschrieben mit den Unionerinnen als Cheftrainerin des ersten Teams, Aufstieg und so weiter und so fort, einfach für tolle Momente gesorgt. Ich finde es aber sehr interessant, muss ich sagen, dass das jetzt schon feststeht, dass sie nicht weitermacht, dass das schon so kommuniziert wird. Das ist einerseits, Nina, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, gut, eine Transparenz zu haben für alle Beteiligten auf jeden Fall. Andererseits finde ich es in der derzeitigen Situation, in der sportlichen Situation von Union einfach extrem unglücklich. Also wie gesagt, in diesem Jahr läuft es noch nicht wirklich gut und jetzt hast du da so eine unsichere Position auf der Cheftrainerebene. Weiß ich nicht, wie viel Unterstützung, Selbstbewusstsein, Kraft, das irgendwie so einem Team gibt.
Ja, ich check total, was du meinst. Voll. Muss ich auch mal gerade kurz überlegen. Also erstmal finde ich das auch sehr gut, dass das so transparent mitgegeben wird und so gehandelt wird und dass es frühzeitig passiert, weil dann natürlich der Verein auch genügend Zeit hat, eine Nachfolge zu suchen. Aber was das für das Team bedeutet, für mich ist es so ein bisschen das Ding, dass die eben im Verein bleibt, dass das so ein bisschen ausfedert. Weil wenn sie jetzt auch sagen würde, so nicht verlass den Verein komplett, dann würde ich mehr denken, irgendwie.
Was ist da hinten so los, irgendwie im Hintergrund?
Genau, aber dadurch, dass sie ja im Verein bleibt, ist es, finde ich, nicht ganz so dramatisch. Gleichzeitig natürlich schon auch, wenn du bisher kein gutes Jahr hast und dann steht es fest, dass die Cheftrainerin nicht verlängert hat, kann ich mir schon vorstellen, dass bei den Spielerinnen teilweise auch Fragezeichen aufwirft. Auf der anderen Seite wiederum glaube ich aber auch, oder will ich daran glauben, dass die Spielerinnen da professionell genug sind und das Spiel auch genug kennen, dass das eben so gehandhabt werden muss und dass so Dinge einfach passieren, oder?
Ja, das schon. Aber vielleicht ist ja dann doch irgendwas im Hintergrund am Laufen, was nicht so gut läuft. Also das ist halt so ein bisschen die Frage, warum sie nicht weitermachen möchte. Mhm. Sie hat bestimmt Ziele oder dann sieht irgendwo eine Möglichkeit, irgendwie beruflich mehr aus sich zu holen. Völlig fein und mehr als legitim. Aber andererseits, hey, du hast irgendwie die erste Saison bestritten mit Union Berlin in der Frauen-Bundesliga und ja, mach's nicht weiter, ist irgendwie schade. Aber
ja, gut. Check ich voll. Auf der anderen Seite, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Vielleicht ist da auch das Element, dass sowohl Team als auch sie selbst dann halt sagen, okay, jetzt wissen wir, woran wir sind, let's do it, lasst uns sie irgendwie hier mit einem geilen Rest der Saison noch verabschieden und das Beste rausholen.
Was sie das fände ich sehr aber gut.
Ja, es gibt auch noch weitere Trainerin-News und zwar von Pia Sundhage. Die Schwedin ist ja ehemalige Nationaltrainerin der USA gewesen, von Schweden, von Brasilien, von der Schweiz. Zuletzt mit der Schweiz eben relativ erfolgreich bei der Heim-EM am Start gewesen. Und jetzt hat sie eine neue Anstellung und zwar als Trainerin von Haiti. Also ganz anderes Level. Der Verband von Haiti, die haben super viele infrastrukturelle Probleme. Das ist nicht gerade einfach. Deshalb spielt man eben teilweise Heimspiele auch in der Dominikanischen Republik. Und dort ist jetzt Pia Sundhage eben Trainerin. Haiti hat sich 2023 erstmals für die WM qualifiziert. Sie selbst sagt eben auch, ich kann da wahnsinnig viel lernen. Ja, ich bin total gespannt, wie das aussehen wird, ob sie Haiti eben helfen kann, das nächste Level zu erreichen und dass wir die dann vielleicht auch bald wieder bei einem großen Turnier sehen.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Erst einmal internationale Spiele. Wir haben Mittwoch auf jeden Fall das Rückspiel der Eintracht, die ja jetzt schon mal ein richtig gutes Zeichen gesetzt haben mit dem Hinspielsieg 4:0 gegen Nordsjælland. Dann jetzt eben dann auswärts müssen sie ran, wenn ich das richtig sehe. Und hoffentlich dann eben den Einzug in die nächste Runde fix machen.
Ganz genau. Und am Donnerstag gibt's dann noch auch das Rückspiel der Wölfinnen in den Champions League Playoffs.
Das wird spannend.
Gegen Juve, genau. Wenn da schon so Beef im Hinspiel war und es 2:2 steht. Kann ganz interessant werden. Und dann steht natürlich der nächste Spieltag an, Spieltag Nummer 19 in der Bundesliga. Geht los am Freitagabend mit den Unionerinnen, über die wir gerade noch gesprochen haben, gegen den ersten FC Köln. Im Hinspiel war das ein 2:1 für die Kölnerinnen. Und seitdem ist ja aber auch noch mal eine Menge passiert.
Auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt. Spiel 1, also nach
der Nachricht.
Nach der Nachricht schlechthin. Aber gut. Am Samstag haben wir dann zwei Partien. Nürnberg spielt gegen Carl Zeiss Jena. Richtig spannend. Nürnberg eben als Aufsteigerin, Carl Zeiss Jena weiterhin den Erwartungen hinterher in dieser Liga. Das Hinspiel hat Nürnberg gewonnen mit 3:2. Dann haben wir den HSV gegen Werder Bremen. Nordderby also. Das Hinspiel hat Nina ja doch aus erster Nähe sehen dürfen.
Oh mein Gott, ja, es war richtig krass. Gott, ehrlich gesagt, ich bin bei dem Spiel, ich darf das kommentieren für Magenta Sport, was völlig geil. Krass ist. Und ich bin so aufgeregt mit allem, was eben da drumherum ist, was für Geschichten es dazu gibt, eben HSV gegen Werder ja immer. Ich weiß, es gibt diese Debatte darüber, ob man das auch im Frauenfußball Nordderby nennen sollte und mit dieser Historie aufladen sollte, aber ich bin da absolut, also bei den beiden Teams, bei den beiden Städten geht's so viel weiter als um einzelne Mannschaften oder allein die Vereine und dann ja eben auch noch im Hinspiel die Geschichte mit Medina Dešić und dem Kackhaufen und die ganzen Diskussionen und dann jetzt aber auch eben, also wie verschieden kann man in so ein Spiel gehen? Werder gerade noch die Partie abgesagt, 50 Minuten vorher gegen Bayern, der HSV 4:0 gegen Hoffenheim gewonnen. Das sind ja komplett andere Welten, aus denen man da kommt. Aber in der Tabelle sieht es ja eben komplett andersrum aus. Wäre da relativ erfolgreich. Jetzt aber auch wieder ein bisschen gestürzt in der Tabelle, weil es ja so eng ist. Und ach, da ist einfach, da steckt so viel drin. Und am nächsten Tag darf ich ja noch ein Spiel kommentieren. Und zwar Leverkusen gegen Hoffenheim, wo auch eine Menge drin steckt. Die Hoffenheimerinnen, wie kommen sie zurück nach diesem 0:4 gegen Leverkusen, die ja den dritten Platz geklaut haben, so quasi. Ey, es ist diese Liga.
Diese Liga. Und dann haben wir eben noch so dieses sogenannte Topspiel. Sind wir mal gespannt, ob es auch wirklich eins wird. Die Bayern empfangen die Wölfinnen. Das Hinspiel, ja, mehr oder weniger deutlich 3:1 für die Bayern ausgegangen. Bin ich mal gespannt, was es am Sonntag zu bieten hat. Und dann haben wir noch die SGS Essen gegen RB Leipzig. Und am Montag dann beenden diesen Spieltag Eintracht Frankfurt und Freiburg. Hinspiel, wild, 5 Tore. Freiburg gewinnt mit 3:2. Würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das geht diesmal andersrum aus.
Die Tipp-Queen ist wieder am Start.
Hot Take.
Wir werden natürlich alles sehen. Es ist ein unglaublich interessanter Spieltag. Wirklich, eigentlich alle Teams, die gegeneinander spielen, sind in der Tabelle auch gar nicht weit weg voneinander. Und es sind so wichtige Spiele. Ach, das wird gut. Ach, Miri, das war auch sehr gut. Ich freue mich so, dass du wieder zurück bist.
Ja, ich bin wieder da. Wir machen das jetzt wieder schön. Nein, das war vorher auch schön. So meinte ich es nicht. Aber wir machen es wieder zusammen. So viel kann ich sagen.
Und das ist viel schöner. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr alle mit dabei gewesen seid und hier über die Woche wieder korrespondiert habt mit uns und zuhört und euch immer so freut mit all den Interviewgästinnen und Gästen, die wir am Start haben. Ganz liebe Grüße. Macht's gut, ne?
Macht's gut. Schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen. Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.